Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche.
Zitternd wandert ein Junge durchs Moor. Ihm gruselt vor den ungewohnten Geräuschen, dem feuchten Morast unter seinen Füßen.
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche.
So beschreibt es die westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff in ihrem 1842 erschienenen Gedicht »Der Knabe im Moor«.
Das ist ja ein Gedicht über einen Knaben, der durchs Moor durchgeht. Also der reingeht und glücklicherweise wieder rauskommt. Und das Gedicht handelt eigentlich von den Erfahrungen, die der da macht. Also was hört er da? Was sind die Assoziationen, die er hat?
Michael Gamper, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
Das ist eine neue Art und Weise, mit dem Moor umzugehen, während früher eben, dass die Leute eher ums Moor herumgegangen sind, weil es eben gefährlich war und weil es da nichts zu holen gab.
In Sagen und Legenden und natürlich auch im Märchen hat das Moor seit jeher seinen Platz. Verbreitet ist der Volksglaube, dass Unglückliche, die ins Moor geraten, feststecken, versinken und nie mehr heimkehren. Anfang des 19. Jahrhunderts gelten die sumpfigen Feuchtgebiete als Orte der Rückständigkeit und der Ödnis. Doch dann erwacht ein neues, künstlerisches Interesse für diese düsteren Landschaften.
Ab dieser Zeit suchen die eben genau solche einsamen Gegenden auf, suchen eben Gegenden, wo nochmal andere Naturerfahrungen möglich sind und wo es auch ein großes Interesse gibt für das Unheimliche. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element natürlich, das in dieser Zeit spannend wird.
In seiner Erzählung Nachkommenschaften von 1864 stellt der Biedermeier-Literat Adalbert Stifter die eigenwillige Schönheit des Moores heraus.
Und zwar erzählt er ja da die Geschichte eines Malers, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, das Moor zu malen, zu verschiedenen Tageszeiten. Und das Interessante ist eben daran, dass er eigentlich beginnt, dann eigentlich nicht das Moor zu malen, sondern die Beleuchtung des Moores. Und das ist natürlich etwas, was sehr weit dann vorausdeutet auf Worpswede. Diese ersten Künstlerkolonien, die haben sich natürlich aus ganz ähnlichen Gründen dafür interessiert.
Doch der Aspekt des Gruseligen überwiegt.
Jenseits der grünen Gevierte der Felder erhob sich in der Ferne ein grauer Hügel mit einer seltsam gezackten Kuppe. Dahinter verschwommen und vage wie eine fantastische Traumlandschaft. Das Moor.
Einsatz im Moor für das wohl bekannteste Detektivgespann der Welt. Der Hund von Baskerville heißt die schauerliche Kriminalgeschichte von Arthur Conan Doyle. Darin begeben sich Sherlock Holmes und Dr. Watson im viktorianischen England auf die Spur eines monströsen Höllenhundes, der im undurchdringlichen Nebel von Dartmoor sein Unwesen treiben soll. Das Moor als Ort des Schaurigen und des Gefährlichen, als Todeszone und als Reich des Übersinnlichen regt bis heute die Fantasie von Schriftstellern an. Literaturprofessor Michael Gamper von der Freien Universität Berlin.
Das ist so eine Qualität natürlich des Moores, dass es eben etwas Unheimliches ist, wo man nicht viel drüber weiß, was da eigentlich passiert. Und genau da hinein, in dieses Nichtwissen über das Moor, können natürlich genau diese Fiktionen entstehen.
2013 treibt Gunther Geltinger das literarische Spiel mit dem Moor auf die Spitze. In seinem düsteren Roman Moor geht es um den 13-jährigen Stotterer Dien, der auf dem Dorf bei seiner gruselig übergriffigen Mutter aufwächst. Unfähig, erzählend das Chaos in ihm zu ordnen, leiht der Junge seine Stimme der Landschaft seiner Kindheit, dem Moor.
Niemand spricht hier. Wo du hinlauschst, ist Wasser. Stehen Erlen, in den Binsen zerrt Wind. Auch der Nebel hat keinen Ton. Nur seine Gestalten, die aus dem Nichts kommen, dich anstarren und gehen, den Worten am ähnlichsten, ist noch der Regen. Er rauscht in fließenden Sätzen herab, gerät über den Bäumen ins Stocken, stottert auf Blätter die Konsonanten, gluckst dunkle Vokale in Mulden. Und wenn das eine ins andere tropft, eine Böe fauchend durchs Laub fährt, flinke Wellen aufwirft, den Dunst zerreißt und das Schilf verwirrt, hörst du in alledem doch meine Stimme.
Ein Moor, das im vertraulichen Du zur Hauptfigur spricht und sich so zum Erzähler dieser Außenseitergeschichte aufschwingt, zur Stimme dieses verstummten Knaben im Moor. Darin liegt fast etwas Märchenhaftes, auch wenn es aus dem Moor, man ahnt es, am Ende kein Entrinnen gibt.